Bald ist Weihnachten. Für die einen, die können es kaum erwarten, für die anderen gibt es so ein flaues Gefühl im Bauch. Wer hat schon seine Päckli zusammen? Noch nicht so viele Hände, aber ist ja auch noch Zeit. Ich habe es jeweils am 24. erledigt. Macht es ein bisschen früher. Ich habe jetzt auch eins mitgebracht, weil Geschenke kriegt man gern. Das ist etwas Schönes. Ja. Und ich möchte es verschenken. Ja. Aber, ja, bevor ihr da alle nach vorne stürmt, also, ja, ich mit der Bedingung, dass man den Inhalt auch gebraucht. Oh, ja. Also, ihr müsst jetzt eure Gesichter sehen können. Also, wer möchte beschenkt werden? Ja, komm, der Schnellste ist die Schnellste oder der Schnellste, die Schnellste ist der Schnellste. Ganz einfach. So einfach. Voilà. Komm schnell auf. Micha, komm auf die Bühne. Du darfst es gleich auspacken. Ja. Danke für den Mut.
Auspacken.
Ja, auspacken. Ja, hier bleiben, dann wir wollen sehen, was du drin hast. Ja. Ja, das Papier ist egal. Kannst vielleicht den Inhalt zeigen? Eine Tasse. Ja. Ja, lies doch schnell den Text. Wenn du meine Schrift lesen kannst.
Lade jemand aus der Gemeinde zum Kaffee oder Tee zu dir ein, möglichst jemand, den du noch nicht gut kennst. Am Schluss des Treffens betest du noch für diese Person.
Gut, jetzt hast du einen Auftrag gefasst, bist beschenkt worden. Super. Also dieses Geschenk hatte auch noch so eine Bedingung. Also dieses Geschenk macht andere auch noch gleich glücklich. Es ist dazu da, ja, die Tasse braucht er dann und die Schokolade vielleicht auch, ich weiß nicht, vielleicht macht er eine warme Schokolade oder vielleicht doch eher einen Tee, je nachdem, was die andere Person dann gerne hat, ja, und segnet dann diese Person. Ja. Gesegnet, um ein Segen zu sein, das ist auch in unserem Leitfaden unserer Gemeinde enthalten und hat eben auch zu tun mit der heutigen Predigt, mit dem Text hier, aus dem Epheserbrief, wir sind ja in dieser Serie Epheserbrief und jetzt im Kapitel 4, 1 bis 16 und ich habe den Titel Einheit und Vielfalt gegeben. Es sagt eigentlich schon ziemlich das Thema aus, dass es um die Einheit der Christen geht und eben was denn Einheit eigentlich bedeutet. Paulus beginnt den Brief damit, dass er sagt, ich der Gefangene, also er schreibt aus dem Gefängnis. Und dann sagt er, ich ermahne euch, lebt würdig eurer Berufung. Weil Jesus hat die Epheser gerufen, Jesus hat uns gerufen und wir tun gut daran, es uns immer wieder vorzuhalten, ja, wir sollen würdig dieser Berufung leben. Und dann heißt es, in aller Demut, Sanftmut oder eben Freundlichkeit heißt das Wort, Geduld und Liebe sollen wir einander ertragen. Ja, das ist das würdig Leben der Berufung, ist, dass wir einander in der Demut, in der Freundlichkeit, in der Geduld und der Liebe tragen. Und dann geht er über zum Text für die Einheit. Ich lese nicht alle Verse, das würde zu weit führen, aber ich nehme so ein paar raus und wir beleuchten sie. Und da heißt es Epheser 4, 3, setzt alles daran, die Einheit zu bewahren, die Gottes Geist euch geschenkt hat. Sein Frieden ist das Band, das euch zusammenhält. Also setzt alles daran. Nicht nur so ein bisschen, sondern er macht hier einen wichtigen Punkt. Die Einheit muss bewahrt bleiben, weil die Einheit, wenn wir in die Kirchenlandschaft schauen, dann sehen wir 2000 Jahre immer mehr Spaltungen, immer mehr ist diese, von Einheit ist es noch schwierig zu sprechen. Und auch die FEG, wir sind auch eine Abspaltung der reformierten Kirche. Und ist historisch irgendwie gewachsen, aber was meint denn Paulus mit Einheit eigentlich? Und das erläutert er in den nächsten Versen, Epheser 4, 6 bis, 4 bis 6. Mit Einheit meine ich dies, ein Leib, ein Geist und genauso auch eine Hoffnung, die euch gegeben wurde, als Gottes Ruf an euch erging. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater von uns allen, der über alle regiert, der durch alle wirkt und in allen lebt. Also wenn Gott dein Vater ist und der Vater all jener seiner Kinder, dann gehören wir zusammen. Ja. Familie heißt, wir haben den gleichen Vater. Und ich, ob ich jetzt den mag, meinen Bruder, mein Bruder ist übrigens auch da, schön, dass du da bist. Ja, ja, sehr schön. Mein physischer Bruder, meine anderen Brüder und Schwestern sind auch da. Und ich mag ihn, das kann ich auch sagen. Aber wir haben uns nicht immer so gemocht. Ja. Aber wir sind waren trotzdem immer und unzweifelhaft, wir waren immer Familie. Die Einheit, von der Paulus spricht, begründet sich auf dem, dass es nur einen Gott gibt, dass es nur einen Vater gibt, dass es nur eine Taufe gibt und nur einen Glauben und nur einen Herrn. Es gibt nur Jesus Christus, unseren Herrn. Und es gibt nur eine Hoffnung, ja, das ist das Evangelium. Und es gibt nur einen Heiligen Geist, der in allen ist. Und einen Leib, und das ist gerade sein erstes Argument, ein Leib. Ja, was ist denn das, der Leib? Das Wort heißt ja irgendwie Körper, etwas, ein Körper, also ich habe einen Leib, einen Körper. Wollen wir das ein bisschen genauer anschauen. Und der Paulus spricht immer wieder vom Leib Christi und gerade im Epheserbrief kommt das etwa viermal vor und im Epheser 1, Vers 22 und 23, da heißt es, dass Jesus erhöht wurde als Herrn über das Universum und als Haupt der Gemeinde. Und dann fügt er an, diese ist sein Leib. Also, Jesus ist das Haupt der Gemeinde und diese Gemeinde ist sein Körper, seine Körperschaft. Wenn wir, Gemeinde ist also Leib, Leib ist Gemeinde. Und das Wort Gemeinde kommt aus dem griechischen Ekklesia, ist eigentlich wortwörtlich übersetzt Versammlung, das heißt sich sammeln, meint herausgerufen. In den griechischen Städten, den Polis, da gab es die freie Bürgerschaft der griechischen Bürger. Die Sklaven und Fremden und andere Nationen waren nicht freie Menschen. Und diese freien Bürger, die hatten demokratisches Stimmrecht. Und dann wurde die Ekklesia einberufen. Das heißt, diese wurden herausgerufen. Und da kamen die zusammen und haben diese Versammlung abgehalten. Ja. Und von daher kommt dieser Begriff, Jesus hat in bildlich gesprochen auch uns herausgerufen zu sich und wir sind jetzt diese Ekklesia, diese Versammlung. Und wir müssen verstehen, dass sich das nicht nur auf die örtliche Gemeinde bezieht, sondern zu all diejenigen sind Leib, die zu Jesus gehören. Wir könnten das so darstellen, hier mit diesem Körper, Jesus das Haupt, und das sind verschiedenste, die seinen Leib ausmachen. Und der Fuß gehört genauso mit der Hand zusammen, auch wenn sie örtlich nicht am gleichen Ort sind, und funktionell andere Dinge ausfüllen. Und somit ist es auch nicht so tragisch, wenn wir in die Kirchenlandschaft schauen und verschiedene Kirchen sehen, weil im Geist sind wir schon lange eins. das hat Gott geschaffen. Das müssen wir nicht kreieren. Jesus hat das geschaffen. Wir sind verbunden mit Jesus. Und jetzt heißt es eben, dass wir das, was im Geist schon lange so ist, auch erhalten sollen. Wir sollen alles daran setzen, diese Einheit zu bewahren. Und wenn wir das Bild vom Leib Christi so übergemeindlich vor Augen haben und das Bild, was Gemeinde ist, nicht einfach nur hier dieses Gebäude und uns, sondern über das hinaus, dann müssen wir verstehen, dass Gemeinde nur dann wächst, wenn Menschen zum Glauben kommen. Wenn Christen von einer Gemeinde zur anderen wechseln und dort mehr werden, dann wächst diese Gemeinde de facto nicht. Oder vielleicht diese örtliche Versammlung wächst, aber der Leib Christi wächst nicht. Also Gemeindewachstum im biblischen Sinn. Und wenn Paulus von Gemeinde spricht, dann spricht er immer von der größeren Gemeinde, die sein Leib ist. Dann verstehen wir, dass Gemeindewachstum erst dann stattfindet, wenn Menschen Jesus kennenlernen und sich bekehren und Jesus nachfolgen. Und hoffentlich irgendwo in eine Gemeinschaft finden mit Christen. Und dann fährt Paulus weiter, sagt, das ist sein Leib, und da begründet er die Einheit und sagt, aber dann gibt es trotzdem ganz viele. Ich habe sie so ganz farbig gemacht, diese Männchen sind ganz unterschiedlich. Jedem Einzelnen von uns hat Christus einen Anteil an den Gaben gegeben, die er in seiner Gnade schenkt. Jedem hat er seine Gabe in einem bestimmten Maß zugeteilt. Also er hat verschiedenste Gaben gegeben, jedem in dem Maß, wie er eben findet, ah, für die Dorothea das und für den Sepp das und für was auch immer, für wer du auch immer bist, für dich hat er etwas Spezielles gedacht, wie er dich begabt hat. Ich habe den Psalm 68, 19 einfach nur so kurz erwähnt, dann argumentiert Paulus erst einmal theologisch, warum Jesus Gaben gibt. Aber das überspringen wir, das ist dann Hausaufgabe, das könnt ihr dann nachlesen. Und wir gehen direkt zu Vers 11 über. Er, eben Jesus, ist es nun auch, der der Gemeinde Gaben geschenkt hat. Er hat ihr die Apostel gegeben, die Propheten gegeben, die Evangelisten, die Hirten und Lehrer. Also wir haben hier eine Aufzählung von 5. Es gibt noch eine Parallelstelle im 1. Korintherbrief, dort sind aber nur 3 und dann andere Gaben aufgezählt. So oder so, hier redet er davon von 5 verschiedenen Diensten, die Jesus in die Gemeinde gegeben haben. Das sind geistliche Dienste, das sind geistliche Gaben. Und wir möchten die kurz ein bisschen miteinander anschauen, der Apostel. Ich habe das übrigens von Jens Kaldewey so ein bisschen diese Auflistung übernommen. Also könnte ich bei ihm beschweren. Nein, ich finde, das ist wirklich gut. Und ich glaube, er hat hier gute Vorarbeit geleistet. Apostel, was ist denn ein Apostel? Ja. Apostel heißt auf Griechisch Gesandter. Die Jünger, die 12, die waren Gesandte und die hatten einen speziellen Auftrag. Sie waren Zeugen des Lebens Jesu, seinem Tod und seiner Auferstehung. Und sie waren gesandt, das zu bezeugen. Diese 12 sind eine eigene Kategorie. Ja, und wir sehen dann aber in der Apostelgeschichte, dass es noch andere Apostel gab. Paulus, der Barnabas und andere wurden auch Apostel genannt, weil sie eben auch Gesandte waren. Sendung auf Lateinisch heißt Mission. Ja, wir verstehen das heute, die Missionare, die wir aussenden, damit an einem anderen Ort auch das Evangelium kennengelernt werden kann und Gemeinde gegründet werden kann. Ja, der Apostel ist in besonderer Weise berufen und gesandt. Barnabas und Paulus ist ein Beispiel davon, ja, die in die Heidenmission gesandt wurden. Sie waren zusammen, haben da gefastet, gebetet und plötzlich heißt es, sprach der Heilige Geist, sondert mir Barnabas und Paulus aus in die Mission und dann haben sie gesendet. Und von da an nennt sich der Paulus auch Apostel. Gesendet. Also ich würde sagen, das sind Gemeindegründer oder Missionare, die da irgendwo hingeben, damit dort Gemeinde entsteht. Ein Missionar oder ein Apostel ist eben auch mobil. Er ist nicht einfach örtlich an einem Ort. Und wenn dann die Gemeinde stark genug ist, die er gegründet hat, dann löst er sich ab und findet einen neuen Auftrag, geht irgendwo hin, wo ihn Gott hinsendet. Paulus war auch über gewisse Zeiten in Ephesus, war er mehrere Jahre oder mindestens ein Jahr, ich weiß es nicht mehr auswendig, aber letztendlich, er ist nicht dort geblieben. Paulus hat auch Leiter hervorgebracht, Timotheus und Titus, und ich denke, das ist auch ein Markenzeichen der Apostel, dass sie Leiter nachziehen. Propheten, der Prophet, das erste Mal, wo der Prophet vorkommt, oder das Wort Prophet vorkommt in der Bibel, ist der Abraham. Abraham wird als Prophet genannt, und wir denken, ja, was hat er schon prophezeit? Aber das Markenzeichen war, er hörte die Stimme Gottes ganz deutlich. Er hatte eine sehr nahe und enge Beziehung, und das machte es eigentlich aus. Und auch Mose, er hatte diese Nähe und diese Offenbarung, diese Nähe, und dann hat er die weitergegeben. Ja. Ein Prophet spürt das Herz Gottes, ist nahe an Gott, redet, was er von Gott hört. Ja. Das kann, im Neuen Testament finden wir das in der Offenbarung, in den Sendschreiben. Da ist ein Beispiel, dass ein Prophet Einsicht hat in den Zustand einer Gemeinde und dann Offenbarungen weitergibt, oder Einsicht in das Herz eines Menschen, das kann auch durch einen Prophet sein. Zum Beispiel Jesus redet mit Nathanael. Da ist der Nathanael und diese erste Begegnung mit Jesus, und Jesus sagt ihm, ich habe dich schon gesehen, als du noch unter dem Feigenbaum saßest. Du bist ein wahrer Israelit. Und ich denke, das sind ja nicht so Wahnsinnsworte, aber den Nathanael, den hat es umgehauen. Irgendwie, der merkte, das ist ein Prophet. Hier ist Gott am Werk. Ja. Und ich finde, es ist unbedingt wichtig, dass wir wieder den prophetischen Dienst wecken. Wo sind die Propheten in unserer Gemeinde? Seit ich hier bin, gibt es da einen Stuhl reserviert für prophetischen Dienst. Ich ermutige euch, lasst diese Gabe nicht einfach sausen, weil wir brauchen sie. Ja. Stellt euch mal vor, ja, Propheten haben auch Einsicht in die Pläne Gottes. Zum Beispiel heißt es eben gerade bei der Berufung von Paulus und Barnabas, dass in dieser Versammlung waren Propheten anwesend. Ja, kein Wunder, dass dann plötzlich auch eine Prophetie kam. Aber was, wenn da kein Prophet gewesen wäre? Paulus und Barnabas wären noch heute, wenn sie nicht gestorben wären, in dieser Gemeinde. Vielleicht. Vielleicht hätte dann Gott einen Prophet vorbeischicken müssen, von irgendwo. Aber verstehen wir, es ist unbedingt wichtig, dass wir ermutigt werden durch das Prophetenwort und einander so ergänzen. Ich war vor einem Jahr an einer prophetischen Konferenz, ganz kleine Sache, irgendwo im Zürcher Oberland, und da war ein Mann, ein Prophet eingeladen aus Afrika, der hat auch so, ich meine, er hat ganz viel Afrika auch mittransportiert. Es war auch schön so zu sehen, aber etwas hat mich erstaunt, in so einer Nachmittagspredigt, so gegen Ende Predigt, plötzlich stoppt er und kommt auf mich zu und sagt, wer ist Rebecca? Und ich bin ganz verdattert und sage, ja, das ist meine Frau. Ich habe dann meinen Ring abgenommen, habe gesagt, hier steht es drin, wenn du es nicht glauben willst. Rebecca ist meine Frau. Und dann sagte er, hör gut zu. 2 Stunden von hier, wenn du die A1 nimmst, und er war das erste Mal in der Schweiz, wusste nicht, dass es eine A1 gibt, und wusste auch nicht, dass es dass es 2 Stunden von hier ist, sagte, da gibt es eine Stadt, ich sehe T-H-U-N. Sagt dir das etwas? Dann sage ich, ja, natürlich, da komme ich her. Und dann sagte, da gibt es noch einen großen See, da ist ein großer See noch. Dann sagte ich, ja, das ist so, es ist ein großer See da. Und dann fängt er an zu prophezeien und sagt dann, ich solle mich in die Evangelisation hineinbegeben. Und als ich dann nach Hause gefahren bin, habe ich gedacht, ich muss mich mit Heil und Heilung beschäftigen. Ich muss das durchführen. Das hat mich ermutigt, es zu tun. Und wenn die Propheten nicht reden, wenn die schweigen, dann sind die Glieder Christi entmutigt und tun nicht, was Gott schon lange vorbereitet hat. Und wir verpassen eigentlich die guten Gelegenheiten. Und so, ich schließe jetzt die Werbung für die Propheten. Gut, jetzt kommt der Evangelist. Der Evangelist, da schlägt auch mein Herz. Ja. Er hat besondere Liebe und Kontakt zu Nichtchristen. Das zeichnet eigentlich ihn aus. Ja. Bei Jesus sehen wir dieses Beispiel, gerade der Zachäus. Also ein Typ, zu dem wollte eigentlich kein Religiöser hin, aber Jesus ist dorthin gegangen. Und irgendwie hat es dem Zachäus das Herz geöffnet. Jesus hatte einfach das Zeug dazu. Und dieser Zachäus hat sich bekehrt. Aber es muss nicht sein, dass jemand, der evangelistisch ist, kann auch gefangen gehalten sein unter Menschenfurcht. Ups, Entschuldigung. Dann fehlt ihm vielleicht der Mut, den Kontakt zu den Nichtchristen zu haben. Also wenn du ein evangelistisches Herz hast, dann lass dich in dem Sinne freisetzen, ja, dass du auf Menschen zugehen kannst. Wir brauchen diese Gabe. Das Evangelium wird Nichtchristen verständlich und bedeutsam. Zum Beispiel Philippus, der Heilige Geist hat den Philippus zum Kämmerer zusammengesandt. Interessanterweise nicht irgendeinen anderen, er hat nicht einen Hirt geschickt, weil ein Hirt hätte gesagt, lieber Kämmerer, komm zurück nach Jerusalem in meine Gemeinde, ich werde dich 10 Jahre coachen und dann werde ich dich vielleicht mal taufen. Und wenn du dann wirklich geheiligt und er hat den Philippus geschickt, weil der sagte, jetzt, den bekehren wir. Jetzt ist der Moment gekommen. Dem erkläre ich das Evangelium, dann taufen wir ihn gleich und dann hü. Und dann tschüss. Dann bin ich wieder weg. Ja, das ist der Evangelist. Da taucht er wieder runter und dann braucht es eben auch die anderen Gaben. Ja. Evangelisten schulen und motivieren auch Christen zu einem zeugnishaften Lebensstil. Es ist auch wichtig, ihr Wirken in die Gemeinde. Ja, wir brauchen nicht nur wir haben diese Reinhard Bonkes und all diese großen Namen als Evangelisten und das ist unerreichbar und deshalb können wir gar nicht erst Evangelisten sein. Es sei denn, wir maßen uns das zu. Aber verstehst du, Evangelisten sind vielleicht viel mehr im Leben drin, als es einfach einen Dienst ist, eine Sache. Aber eine andere Sache ist, dass sie eben in der Gemeinde wirken und andere Schulen motivieren, einen zeugnishaften Lebensstil zu haben. Dann braucht es eben die Hirten. Wenn die Evangelisten durch sind, braucht es eben die Hirten. Ja. Und ich bin dankbar, gibt es sie, weil ich bin keiner. Er sorgt sich um einzelne Menschen. Ja. Er hat eine besondere Beziehungsfähigkeit, der hier sieht Gesichter, er sieht Menschen und nicht Visionen, Projekte und Strategien. Das sind die anderen. Die fliegen so über die Köpfe weg und lassen manchmal auch ein paar auf der Strecke zurück. Aber ein Hirt hat ja genau den Charakter, er hat dieses Bild. Er hat eine Herde und er ist verantwortlich, dass jedes dieser Herde bis in den Stall den Weg macht. Er lässt keines zurück. Und wenn eines zurückbleibt, dann geht er und sucht es. Jesus hat dieses Hirtenbild auch aufgenommen und gezeichnet. Und der Hirt hat eine spezielle Begabung. Aber wir können nicht erwarten, dass alle Hirten sind. Und wir können nicht erwarten, dass alle Evangelisten sind. Und wir können auch nicht erwarten, dass alle Propheten oder Lehrer oder Apostel sind. Er kümmert sich seelsorgerlich, aber auch ganzheitlich um den Menschen. Dann haben wir noch den Lehrer. Das sind Menschen des Wortes, ja. Der Apostel schaut in die Ferne, der Prophet in den Himmel und die Lehrer ins Wort. Ja, die graben tief und schürfen das Gold, um es anderen zugänglich zu machen. Er macht die Bibel lebendig. Ja, es heißt, als Jesus die Emmaus-Jünger traf, brannte nicht unser Herz, wie er uns die Schriften eröffnete. Ja, wird plötzlich das Wort lebendig, wenn ein Lehrer redet. Ein Lehrer bewirkt Stabilität und Reife der Gläubigen. Das ist ganz wichtig, dass wir nicht einfach hin und her geworfen sind, weil in eine neue Lehre kommt. Diese Lehrer sind bitter nötig. Und dieser Dienst, ich nehme das Beispiel der Hand, ja, eine Hand greift nur wirklich, wenn alle fünf Dienste da sind, wenn alle fünf Finger da sind, Entschuldigung. Und eben auch das Bild übertragen, die Wirkung, dass Gott in der Gemeinde wirkt, ist davon auch abhängig, dass wir uns diesem fünffältigen Dienst widmen und sagen, ja, ich lasse mich gebrauchen. Ich bin kleiner Finger und ich lasse mich als kleiner Finger gebrauchen. Ich habe einen Onkel, der hat einen Finger verloren und der sagte mir, weißt du, wenn ich einen Sack greifen will, etwas Schweres, dann merke ich, dass ich auf der rechten Hand weniger Kraft habe, weil da fehlt mir der Finger. Ein kleiner Finger fehlt und es fehlt die Kraft. Also, und wir müssen verstehen, als Gemeinde sind wir limitiert, wenn wir nicht von diesen Diensten ergänzt werden. Und dann Vers 12, sie haben die Aufgabe, diejenigen, die zu Gottes heiligem Volk gehören, für ihren Dienst auszurüsten, damit die Gemeinde, der Leib Christi, aufgebaut wird. Also ganz ähnlich wie mit diesem Geschenk, ja, ist eine Gabe, die Gott schenkt, aber da ist etwas drin, das anderen dienen soll. Ja, es soll anderen dienen, aber da ist nichts drin, Entschuldigung. Das ist nur noch ein Beispiel. Ja. Also dieses Paket kann dann ziemlich enttäuschend sein. Tut mir leid. Ja. Aber die Frage, die ich dir stellen möchte, hast du das Geschenk entdeckt? Hast du deine Gaben entdeckt? Hast du es empfangen? Verstehst du, man muss es schon nehmen. Es war zögerlich, aber Micha hat es gepackt. Er hat dieses Geschenk empfangen, entgegengenommen. Und genauso, wir müssen uns auch bereit erklären und sagen, ja, Vater, ich weiß vielleicht nicht, was meine Gabe ist, aber zeig es mir, gebrauche mich. Und wenn du weißt, ich spüre, hier geht es in diese Richtung, hier habe ich eine Gabe, dann mach Gebrauch davon. Weil die Gemeinde kann nur dann gebaut werden, wenn sie deine Gabe spürt. Wenn sie nicht gespürt wird, dann bleibt wenig übrig. Und ich möchte dich herausfordern. Hast du deine Gabe empfangen? Was für eine Gabe ist dir gegeben worden? Und wenn du es nicht weißt, manchmal ist es Zeit für eine Neuerfüllung mit dem Heiligen Geist. Ja, wir brauchen diesen Heiligen Geist. Er ist der, der uns führt. Er ist der, der diese Gaben wirkt. Die natürlichen Gaben sind eine Geschichte, aber die Gaben, die der Heilige Geist wirkt, ist die andere Geschichte. Und Paulus legt großen Wert darauf, so sollten es auch wir tun. Und ich möchte, dass wir zusammen beten. Und wenn jemand da ist und du möchtest dich ausstrecken innerlich, noch mehr von diesem Heiligen Geist oder vielleicht das erste Mal überhaupt erfüllt werden mit dem Heiligen Geist, ja, oder du möchtest diese Gabe neu entfachen, dann bitte ich doch einfach, dass du aufstehst und dann beten wir zusammen. Ja, steht doch einfach auf, die ihr euch ausstrecken wollt, und dann beten wir zusammen. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du gut bist und gerne Geschenke verteilst und uns überreich beschenkt hast in Jesus Christus. Und über das hinaus gibst du gerne deinen Heiligen Geist. Und Herr, wir suchen dich. Wir beten für eine neue Erfüllung mit diesem Geist. Wir erkennen, dass wir diese Gaben brauchen in unserer Gemeinde und über diese Gemeinde hinaus. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du kommst und uns neu erfüllst. Bitte, Herr, komm, erfüll uns ganz neu. Erfüll du jeden Winkel in unserem Herzen. Wir öffnen uns für dich. Erfüll du jeden Gedanken in unseren Gedanken, Herr. Erfüll du unseren Körper. Wir gehören dir, Vater. Ich bitte, dass du, Heiliger Geist, die Gaben austeilst, wie du dir es zugedacht hast. Herr Jesus, wie du es gedacht hast. Ich bitte, dass du kommst mit Kraft und Mut, mit einem Geist, mit deinem Heiligen Geist und uns stärkst. Wir empfangen es gerade jetzt. Wir nehmen es in Empfang. Ich danke dir dafür, Vater. Ich danke dir. Und weißt du, die Bibel sagt, wenn wir Gott um etwas bitten, wenn Gott um den Heiligen Geist bitten, dann wird er ihn auch geben. Und in diesem Glauben und Vertrauen darfst du weitergehen. Wenn du nach Hause gehst, nächste Woche, dieser Geist füllt dich neu. Und es ist eine fortwährende Sache, dass dieser Heilige Geist dich mehr und mehr erfüllt. Es ist nicht einfach eine einmalige Sache. Und lass dich gebrauchen, wie der Geist dir es gibt. In Jesu Namen, Amen. Seid gesegnet. Und ich freue mich auf die prophetischen Worte. Und auch noch die anderen Gaben.